You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Hallo und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 19.01.2023. Am Morgen des 17. Januars führte die Polizei Hausdurchsuchungen im freien Radio Dreieckland und in den Wohnungen zweier Radiomachender durch. Grundlage dafür war die Veröffentlichung eines Links zu einem Archiv der verbotenen Internetseite linksunten.indimedia.org. Die Durchsuchung lässt sich als ein Angriff auf die Pressefreiheit werten. Wir wollen hier in den Antifa-News auf diese Razzia blicken. Außerdem erinnern wir an Opfer rechter Gewalt. Es gibt Veranstaltungstipps und Kurzmeldungen, die hier als erstes folgen. In Sachsen-Anhalt hat die Staatsanwaltschaft die Aufklärung wegen dem Verdacht auf rechte Einstellungen bei 4 LKA-Beamten vorerst verhindert. Am Freitag, dem 13. Januar, hatte das Landesinnenministerium strafrechtliche Ermittlungen gegen 4 Beamte des Landeskriminalamts bestätigt, die im Verdacht stehen, in Chats rechtsradikale Inhalte ausgetauscht zu haben. Die Staatsanwaltschaft teilte jedoch mit, dass sie kein strafwürdiges Verhalten sehe. Die in Frage stehenden Chatnachrichten seien zwischen 2015 und 2017 entstanden und damit aus der Sicht der Staatsanwaltschaft verjährt. 2 Beamte waren von ihren Aufgaben beim Personenschutz vorübergehend suspendiert, die anderen beiden in den Innendienst versetzt worden. Nach Informationen des MDR handelte es sich um 2 Personenschützer von Ministerpräsident Haselhoff. Nun fordern die Grünen, die SPD und die Linkspartei eine Aufklärung dieses Falls und des Umgangs damit durch das Innenministerium und der Staatsanwaltschaft. Die Beschlagnahme der Daten eines Servers der Piratenpartei im Juni letzten Jahres war rechtswidrig. Das hat das Landesgericht München geurteilt. Damit hat das Gericht der Beschwerde der Piratenpartei gegen die Beschlagnahme ihrer Server teilweise stattgegeben. Im Juni 2022 sind anlässlich der Ermittlungen wegen eines Leaks von Sicherheitsprotokollen zum G7-Gipfel in Elmau 2015 Daten von 2 Servern der Piratenpartei Deutschland beschlagnahmt worden. Das Landesgericht stellte nunmehr per Beschluss fest, dass zumindest die Beschlagnahme von dem Cloud-Server rechtswidrig war und ordnete die umgehende Löschung der dort gewonnenen Daten, insbesondere etwaiger Mitgliederdaten, an. Dresden Nazifrei gibt mit der eigenen Auflösung den Weg frei für neue Protestgruppen. Das erklärte das Bündnis auf seinen Social-Media-Kanälen. Dort schreiben sie, dass Dresden Nazifrei als spektrenübergreifendes Bündnis seinen Zweck, Europas größten Nazi-Aufmarsch ein Ende zu setzen, erfüllt habe. Jährlich waren zum 13. Februar tausende Neonazis in Dresden aufmarschiert. Durch erfolgreiche Blockaden und eine Aufarbeitung der Geschichte und Rolle der Stadt im Zweiten Weltkrieg gelang es Dresden Nazifrei, diese Aufmärsche erfolgreich zu verhindern und ihre überregionale Bedeutung wegzunehmen. In den letzten Jahren gab es nur noch kleine Versammlungen von Einzelpersonen oder Splitterparteien der Rechten. Aus dem Bündnis hervorgegangen sind auch neue Gruppen und Akteure, die weiterhin gegen Neonazi-Aktivitäten vorgehen und sich für eine Aufarbeitung der Rolle und Verantwortung Dresdens im Dritten Reich einsetzen. Ein Verfahren gegen den Neonazi Sven Liebig wegen Angriffen auf JournalistInnen wurde am vergangenen Montag vorläufig eingestellt. Im Sommer 2020 wurde am Landgericht Berlin über von ihm online angebotener Hetze gegen die ehemalige Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, Annette Kahane, verhandelt. Er und weitere Rechte griffen anwesende PressevertreterInnen vor und im Gerichtsgebäude an und behinderten sie daran, ihrer Arbeit nachzugehen. Wiederholt schlugen sie gegen eine Kamera und versuchten, Kabel herauszuziehen. Doch obwohl Justiz und Politik kurz nach dem Übergriff noch großspurig betonten, dass man Presse schützen müsse und man um Aufklärung bemüht sei, wurde das Verfahren gegen Sven Liebig und den Mitangeklagten Florian D. nun vorläufig eingestellt. Die Richterin begründete die Einstellung des Verfahrens am Montagmittag damit, dass beide wegen anderer Delikte bereits verurteilt seien. Das waren die Kurzmeldungen aus dieser Woche, hier in den Antifa-News. Wir blicken nun auf die Kriminalisierung antifaschistischer Medien. Ein Link zu linksunten.indimedia.org in einem Artikel reicht aus, dass JournalistInnen ihre Wohnung um kurz nach 6 Uhr morgens durchsucht bekommen und auch eine Durchsuchung der Redaktionsräume von Radio Dreieckland angeordnet wird. Geschehen am vergangenen Dienstag, dem 16. Januar, in der Bundesrepublik Deutschland, wo die Pressefreiheit angeblich ein hochgeschütztes Gut ist. Was genau passiert ist, wo wer eigentlich welchen Rechtsbruch begeht und was das alles bedeutet, haben wir uns genauer angeschaut und wagen eine erste Einordnung.
Tatsächlich findet gerade eine Haupt- und Staatsaktion der Staatsanwaltschaft Karlsruhe statt, die unter dem Vorwand einer Verlinkung auf eine Webseite des Archives von links unten in den Media und einen Artikel, der darüber geschrieben worden ist, zwei Wohnungen um 6:30 durchsucht hat. Unter anderem wurde dort versucht, weiträumig Beschlagnahmen durchzuführen, also elektronische Mittel. Und auch dieses ist jetzt offensichtlich nach Auskunft aus dem Verwaltungsbereich von Radio Dreieckland, auch in den Räumen von Radio Dreieckland, findet statt.
Das ist ein schwerwiegender. So klang es am Dienstagmorgen im Radio Live bei Radio Dreieckland in Freiburg im Breisgau, während gerade die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe versuchte, eine Redaktionsdurchsuchung zu machen. Zusätzlich gab es zwei Hausdurchsuchungen bei zwei Redakteuren von Radio Dreieckland, die schon 2 Stunden vorher begannen. Der angebliche Grund laut dem Durchsuchungsbeschluss: ein angeblicher Verstoß gegen das Vereinsverbot der ehemals größten linken Medienplattform linksunten.indimedia.org. Vor etwas weniger als 6 Monaten hatte Radio Dreieckland einen Artikel veröffentlicht über die Einstellung der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem im August 2017 vom Bundesinnenministerium erlassenen Verbot. Bei der Berichterstattung wurde das online unter linksunten.indimedia.org auffindbare Archiv der Seite verlinkt. Diese ganz übliche Verlinkung zu einer Quelle soll nun angeblich ein Verstoß gegen das Vereinsverbot sein und ist der Anlass für die angeordnete Hausdurchsuchung gewesen. Die Durchsuchung der Redaktionsräume bei Radio Dreieckland konnte jedoch tatsächlich verhindert werden, wie der Geschäftsführer von Radio Dreieckland, Andreas, berichtet.
Der Grund dafür war jetzt der, dass der Kollege, der den Artikel geschrieben hat, dazu auch eine Erklärung abgegeben hat, dass er das war. Im Grunde war nach dieser Erklärung und nach dieser Prozedur, wo das gezeigt wurde, eigentlich klar, wer den Beitrag gemacht hat, dass da nicht irgendwie ganz viele Hintermänner oder ich weiß ja nicht genau, in welchem Jargon man das immer bezeichnen soll, noch stehen, sondern dass der Kollege den, wie ich finde, sehr sachlichen Bericht mit Foto damals im Juli hochgestellt hat.
Trotzdem wurden die Privaträume zweier Redakteure durchsucht und offensichtlich auch ein massiver Eingriff in die Pressefreiheit eines Rundfunkanbieters in Kauf genommen für die Ermittlungen. Dabei wurden Computer, Mobiltelefone und Datenträger der betroffenen Redakteure beschlagnahmt. Maike, die Moderatorin, am Dienstagmorgen bei Radio Dreieckland berichtet, was für einen Effekt solch ein Angriff auf die Pressefreiheit hat.
Ich meine, das ist Einschüchterung, es ist eine Kriminalisierung von Medien, ein Ausforschen. Diese Datenträger wurden jetzt ja nicht zufällig mitgenommen, sondern weil halt vermutet wird, dass da halt auch noch andere sensible Daten drauf sind, die man dann vielleicht sich so abspeichern kann für später oder so jetzt mal. Also es wurden halt nur Datenträger aus den beiden Privatwohnungen mitgenommen, hier im Sender gar nichts. Aber das war tatsächlich schon relativ verhängnisvoll, weil das halt auch für die Arbeit von der Lebensgefährtin von unserem Geschäftsführer notwendig war. Also die macht soziale Arbeit, wenn ich es richtig verstanden habe, und braucht es halt für ihren Job, und dieser Rechner ist jetzt halt weg. Ansonsten das Handy wurde wohl mitgenommen und der Arbeitsrechner von meinem Kollegen, wo halt natürlich auch, also der verschlüsselt ist, ja, aber wo natürlich auch Daten drauf sind, die das Radio betreffen, die ganze Radioarbeit. Und wenn ich jetzt halt so mal das Stichwort Quellenschutz so in den Raum werfe, dann kriegt man natürlich schon eine Gänsehaut.
Der Vorwand, den Autor eines Artikels zu ermitteln, führt dazu, dass alle Quellen, mit denen die beiden Redakteure im Kontakt standen, auch potenziell gefährdet sind, sollte den Ermittlungsbehörden es gelingen, die Geräte zu entschlüsseln. Dabei gilt der Quellenschutz der Presse eigentlich als ein Eckpfeiler der Pressefreiheit, und gerade dieser steht rechtlich gesehen auch ein Zeugnisverweigerungsrecht zu, welches hier gezielt ausgehebelt wurde. Dass ein einfacher Verweis auf eine öffentlich einsehbare und ohne Mühe auffindbare Internetseite zum Rechtsverstoß ausreichender Schwere wird, bedarf eines guten Grundes. Der Geschäftsführer von Radio Dreieckland, Andreas, sieht diesen nicht als gegeben.
Ja, der Vorwurf ist, dass wir halt durch diese Veröffentlichung in die Media irgendwie unterstützen würden, beziehungsweise irgendwie auch für eine Verbreitung dieses Archivs sorgen. Das, was uns vorgeworfen wird, das halte ich für komplett absurd. Also das ist ja nun wirklich ein Beitrag, der ausgesprochen, sag ich mal, nüchtern und sachlich daherkommt und in keinster Weise jetzt irgendwie parteiisch für links unten in die Media auftritt. Also einfach nur mal vom Gestus, vom Inhalt her. Insofern ist das für mich komplett absurd, zwei Privaträume von Journalist zu durchsuchen und dann auch noch den Schritt zu machen, die Redaktionsräume von Radio Dreieckland zu betreten, mit dem Ansinnen, sie ebenfalls zu durchsuchen, was ja passiert wäre, wenn der Kollege nicht diese Erklärung abgegeben hätte, dass der Beitrag von ihm ist. Dann hätten die, dann muss man ja von ausgehen, hier angefangen, alles einzutüten. Und das muss man sich mal vorstellen. Das hätte ja unter Umständen dazu geführt, dass der Sendebetrieb hätte eingestellt werden müssen, weil die digitale Infrastruktur dann sichergestellt worden wäre, die dafür nötig gewesen wäre. So. Und das ist schon ein sehr starkes Stück. Also für einen derart lapidaren, kurzen Beitrag mit einem Bild, das problematisiert wird, und einem Internetlink zu einer Internetseite, die nun wirklich leicht zu finden ist im Internet.
Tatsächlich gibt es für Verstöße gegen die Strafgesetze, wozu eben einen tatsächlichen Verstoß gegen ein Vereinsverbot gelten würde, für die Presse eine Verjährungsfrist von 6 Monaten. Für den beanstandeten Artikel wäre diese in 2 Wochen abgelaufen. Wieso überhaupt Hausdurchsuchungen in diesem Zusammenhang angeordnet und vom Amtsgericht Karlsruhe bewilligt wurden, ist jedoch auch fraglich. Schließlich gibt es für Medien in den Bundesländern jeweils Aufsichtsbehörden, die zusammen mit der Presse sich um Verstöße kümmern und die einfach darum bitten hätten können, den Link zu entfernen. Der Autor des Artikels, Fabian, ist entsprechend verwundert über das Vorgehen.
Vielleicht kann man auch noch ergänzen, dass es ja bisher auch keinerlei Aufforderung an Radio Dreieckland gegeben hat, zum Beispiel von der Landesmedienanstalt, diesen Artikel dort hinunterzunehmen. Also es gab keine Aufforderung an uns, dass wir angeblich strafbare Inhalte auf der Webseite verbreiten würden, sondern wir bekommen dann gleich das polizeiliche Ermittlungsverfahren und die Durchsuchung. Ja, eigentlich denke ich, der Schritt wäre erst einmal an die Landesanstalt für Kommunikation zu gehen und dass die sich bei uns meldet und nicht per polizeilicher Durchsuchung.
Alleine diese angeordnete Durchsuchung wegen einer Verlinkung in einem journalistischen Artikel ist offensichtlich schon mindestens fragwürdig, wenn nicht gar ein klarer Rechtsbruch durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und dem zuständigen Amtsrichter in Karlsruhe. Wenn wir uns an die Geschichte hinter dem Verbot von linksunten.indymedia.org erinnern, kommen jedoch auch neue Fragen auf. Linksunten.indymedia.org war eine Medienplattform, auf der AktivistInnen anonym Berichte, Aktions- und Demonstrationsaufrufe, Kommentare, Rechercheartikel und Veranstaltungshinweise veröffentlichen konnten. Die Idee von Indymedia dabei, eben selber Medien zu machen, um über die Anliegen der Bewegung zu berichten, die so häufig bei privaten oder öffentlich-rechtlichen Medien untergehen. Damit war die Plattform sehr erfolgreich und wurde zur größten Medienplattform im deutschsprachigen Raum innerhalb weniger Jahre. Im politischen Nachgang des G20-Gipfels in Hamburg, bei dem massive Polizeigewalt gegen Demonstrierende ausgeübt wurde, versuchte Polizei und Justiz, die linke Szene zu kriminalisieren. Nur einen Monat nach den Gipfelprotesten verbot der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU den erfundenen Verein Links Unten in die Media. Einen Verein, der diese Seite betreiben würde, musste erfunden werden, um über das Vereinsverbot agieren zu können, da ein Verbot nach dem Presserecht ungleich schwieriger gewesen wäre. Das Verbot ging einher mit einer Durchsuchung des angeblichen Vereinssitzes, dem Autonomen Zentrum in Freiburg, der KTS, welche 3,5 Jahre später als rechtswidrig erklärt wurde und alle beschlagnahmten Gegenstände zurückgegeben werden mussten. Zusätzlich wurden die Wohnungen angeblicher Vereinsmitglieder durchsucht. Das Vereinsverbot besteht heute noch, denn dagegen können nur Mitglieder des Vereins Klage erheben, was entsprechend schwierig ist, wenn es diesen Verein gar nicht gibt. Die Ermittlungsverfahren gegen die angeblichen BetreiberInnen von linksunten.indymedia.org wurden im Sommer 2022 eingestellt. Die beschlagnahmten Datenträger konnten von den Ermittlungsbehörden, die dabei das Trennungsgebot von Polizei und Geheimdienst verletzten, wegen der genutzten Verschlüsselung nicht ausgelesen werden. Genau über diese Einstellung berichtete der Artikel von Radio Dreieckland und verlinkte auf das in der Zwischenzeit erschienene Archiv der Inhalte von linksunten.indymedia.org, auf dem alle Artikel bis zum Verbot 2017 einsehbar sind. Dass diese Verlinkung nun strafbar sein soll, entsetzt Maike, eine Journalistin und Moderatorin von Radio Dreieckland.
Das kann halt nicht sein, weil ich meine, man muss doch über diese Dinge berichten können, auch wenn diese Vereinigung verboten ist, auch wenn Snowden als Staatsfeind oder Assange oder wie auch immer als Staatsfeind Nummer 1 dargestellt wird, muss man doch die Möglichkeit haben, als Pressemedium diese Menschen zu interviewen und natürlich muss man dann Kontakt zu denen haben.
Die Empörung über die Kriminalisierung gängiger journalistischer Praxis, die hier zu hören ist, ist nachvollziehbar. Die Rechtslage dazu ist auch klar. So beantwortet Jörg Reichel, Geschäftsführer der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion in Verdi, Berlin-Brandenburg, auch ganz eindeutig die Frage, ob eine Verlinkung zu einer Webseite für die Presse in der Bundesrepublik Deutschland illegal sein kann.
Gar nicht. Also es ist übliches journalistisches Handwerk, dass insbesondere eine Berichterstattung über Kriminalfälle, über Celebrity im Grunde genommen verlinkt wird, bebildert wird auf die Quellen, um auch das für die Leserinnen und Hörerinnen, Zuschauerinnen auch plausibel und nachvollziehbar zu machen, um auch ja die Menschen zu befähigen, ein eigenes Urteil zu bilden. Deshalb werden ja auch Anschlagserklärungen im Grunde genommen veröffentlicht und deshalb werden im Grunde genommen die Quellen zu Dokumenten auch veröffentlicht. Radio Dreieckland, Rundfunkfreiheit kann aufgrund des grundgesetzlich geschützten Status für sich beanspruchen, dies so zu tun, weil es der Meinungsbildung in der Öffentlichkeit dient. Das ist kein Verbrechen, das ist Journalismus. Was steht denn da drin? Die Menschen sollen sich ein eigenes Bild machen davon. Das ist noch kein Werben, das ist kein Unterstützen, sondern das dient der Meinungsbildung. Es wird ja auch redaktionell eingebettet. Es wird ja auch erklärt, worum es dort geht. Es ist ja nicht nur der Link, der veröffentlicht wurde.
Welche Grundlage also nun diesen Hausdurchsuchungen zugrunde liegen soll, muss die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, da sie diese angeordnet hat, noch erklären. Gerade bei der geplanten Durchsuchung der Redaktionsräume von Radio Dreieckland gelten auch hohe rechtliche Hürden. Das zeigt auch die Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Durchsuchung des Freien Senderkombinats in Hamburg, die 2010 stattfand, durch das Bundesverfassungsgericht. Der Schutz von Redaktionsräumen ist rechtlich gesehen eigentlich sehr hoch, wie Jörg Reichel von der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion gegenüber Radio Korax berichtet.
Im Grunde nur, wenn es im höchsten Maße staatsgefährdende und die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdende Ereignisse gibt. In der Rechtsprechung steht zumindest drin, dass es keine Treuepflicht gibt der Medien, sondern dass es gerade die Aufgabe ist, der Medien, Staat und die Gewalten und Politik kritisch zu hinterfragen. Und es ist genau die Aufgabe im Grunde genommen von Medien, den Finger in die Wunde zu legen und öffentliche Missstände mal aufzudecken. Deshalb hängt die Messlatte für die Durchsuchung von Redaktionsräumen sehr hoch. Problematisch sind natürlich insbesondere bei freien Videojournalisten, die als Selbstständige unterwegs sind in der Medienbranche, natürlich gemeinsam genutzte Privaträume und journalistische Räume. Dann ist es so, dass die Rechtsprechung sinngemäß besagt, dass die Pressefreiheit oder das abgewogen werden muss, ob eine Durchsuchung statthaft ist oder nicht, ob das öffentliche Interesse der Meinungsbildung überwiegt.
In Anbetracht des hohen bundesweiten Interesses an dem Verbot von linksunten.indimedia.org im Jahr 2017 ist auch das Interesse an der Folgeberichterstattung selbstverständlich. Die Ermittlungsverfahren zum Verbot des erfundenen Vereins linksunten.indimedia.org sind also eingestellt worden. Die Methoden zu teilen als rechtswidrig eingestuft und auch diese neueste Ermittlung entbehrt einer offensichtlichen und stichhaltigen rechtlichen Grundlage. Das wirft die Frage auf, wieso hier die Pressefreiheit angegriffen wird und Radio Dreieckland kriminalisiert werden soll. Andreas von Radio Dreieckland vermutet dabei, dass immer noch mutmaßliche BetreiberInnen von linksunten.indimedia.org gesucht werden.
Das ist jetzt eine Mutmaßung, aber ich glaube, hinter diesem ziemlich schwachen Anlass, denke ich, steckt vor allen Dingen dieses Ausforschungsinteresse. Also dass hier eben eine Möglichkeit gesucht wird, in die Redaktionsräume von Radio Dreieckland zu kommen und hier das Redaktionsgeheimnis zu verletzen und möglicherweise eben auch vielleicht gerade den Druck auf solche Plattformen auch zu erhöhen, indem man jetzt ein lizenziertes Medium wie Radio Dreieckland, wo die Leute, so wie ich zum Beispiel als Geschäftsführer und als VISDP ja auch dann greifbar sind, rechtlich greifbar sind, obwohl wir nur diesen Bericht gemacht haben, vielleicht eben auch, denke ich, tatsächlich irgendwie, dass da ein bisschen die Erwartung mitläuft, naja, vielleicht findet man ja doch auf den Rechner noch irgendwelche Hinweise.
Für Michel, der als Journalist für Radio Dreieckland arbeitet, ist klar, dass es nicht wirklich um einen einfachen Link in einen journalistischen Artikel geht.
Das weist darauf hin, dass dieser Vorgang gezielt darauf ist, Strukturen auszuforschen. Es ist ein Strukturausforschungsinstrumentarium, das hier von der Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gezielt eingesetzt wird. Das ist nicht nur ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit, das ist nicht nur ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, sondern hier verhält sich ein Apparat Jahre nach dem Verbot von links unten in die Media da drin, immer weiter zu spielen, Medien zu diskriminieren, Medien einzuschüchtern zu wollen, Medien in ihren grundrechtlich geschützten Positionen zu umgehen. Und dies kann nicht sein. So ein Apparat gehört kontrolliert und abgeschafft.
Auch Jörg Reichel von der Deutschen Journalistinnen und Journalisten Union bewertet das Vorgehen auf ähnliche Weise und spricht dabei von einem Justizskandal.
Im Grunde genommen ist das ja der Justizskandal, dass hier eine unabhängige Staatsanwaltschaft weiterhin Ermittlungsinteresse hat und weiterhin im Grunde genommen an der Geschichte strickt, dass es kriminell wäre, was dort passiert ist und was dort publiziert wurde. Das ist natürlich ein Skandal, über den man auch unabhängig berichten kann.
Nun wird es also wichtig, welche rechtlichen Mittel gegen dieses Vorgehen Radio Dreieckland einlegen kann. Doch nachträgliche Feststellungen der Rechtswidrigkeit reichen nicht aus. Sonst hätte auch das Urteil zur Durchsuchung des Freien Senderkombinats in Hamburg durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den Amtsrichter in Karlsruhe daran hindern müssen, diesen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zu unterzeichnen. Offensichtlich muss die Pressefreiheit in der Bundesrepublik Deutschland massiv gestärkt werden. Denn dieses Vorgehen der Ermittlungsbehörden ist ein Präzedenzfall, auch für ein freies Radio, das seit über 40 Jahren lizenziert ist und jeden Tag sendet, wie der Geschäftsführer von Radio Dreieckland, Andreas, feststellt.
Das ist also wirklich eine Qualität, die mir komplett neu ist in der Geschichte von, zumindest seit ich bei Radio Dreieckland dabei bin.
Das war ein Beitrag über die rechtlich fragwürdigen Hausdurchsuchungen im Radio Dreieckland und in den privaten Wohnungen zweier Radiomachenden. Die Durchsuchungen fanden am Dienstagmorgen dieser Woche statt und ließen einige an den deutschen Grundrechten zweifeln. Viele Menschen beginnen auch zu zweifeln, wenn es zu Fällen von rechter Gewalt kommt. Und so gedenken wir auch in dieser Ausgabe der Antifa News an Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Karl Sidon. Während seiner Arbeit als Parkwächter in Arnstadt in Thüringen kommt es wiederholt zum Streit zwischen Karl Sidon und jugendlichen Neonazis. So auch am 18. Januar 1993. Der 45-jährige Karl Sidon wird von den der Babyskin-Szene zugehörigen Jugendlichen verprügelt und bewusstlos auf eine Straße geschleppt, wo er von mehreren Autos überfahren wird. Im Krankenhaus erliegt er seinen Verletzungen. Zwei der Jugendliche werden zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Karl Sidon ist seit 2006 als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an die 10 Opfer des Brandanschlags auf eine Unterkunft für Asylsuchende am 18. Januar 1996 in Lübeck. Unter den Betroffenen waren 3 Erwachsene und 7 Kinder und Jugendliche. Sie sterben infolge eines rassistisch motivierten Brandanschlags in der Hafenstraße 52 in Lübeck am 18. Januar 1996 und in den darauffolgenden Nacht. Neben den 10 Toten werden weitere 38 Menschen teilweise schwer verletzt, die in der Unterkunft für Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte leben. 4 in der rechten Szene bekannte Männer werden als tatverdächtig festgenommen. Trotz vieler Unstimmigkeiten und Geständnisse eines mutmaßlichen Täters werden die 4 freigelassen und die Ermittlungen eingestellt. Stattdessen ermittelt die Polizei gegen einen betroffenen Bewohner der Hafenstraße 52. Das Verbrechen ist bis heute nicht juristisch aufgeklärt. Die Betroffenen sind nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am 21. Januar ist eine Neonazi-Kundgebung am Neustädter Bahnhof in Magdeburg angekündigt, bezüglich des Jahrestags der Bombardierung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg. Das Bündnis gegen Rechts Magdeburg ruft zu mehreren Gegenaktionen auf. So sind 2 Mahnwachen geplant. Die eine ab 14.30 Uhr an der Synagoge in der Nähe des Neustädter Bahnhofes und die zweite ab 15 Uhr auf dem Nikolaiplatz. Es gibt diesbezüglich auch weitere Veranstaltungen in Magdeburg am 21. Januar. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite vom Bündnis gegen Rechts Magdeburg. Am 24. Januar gibt es eine Buchvorstellung des Buches Der Halle-Prozess – Hintergründe und Perspektiven. Die Veranstaltung findet im Conner Island in Leipzig ab 18.30 Uhr statt. In dem Buch beschreiben mehrere AutorInnen Aspekte und Hintergründe des Anschlags in Halle vom 9. Oktober 2019, des Verfahrens und politische und gesellschaftliche Konsequenzen. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 19. Januar. Bis zur nächsten Woche und bleibt stabil.